folgendes Wort an die evangelischen Christen in Württemberg. Der verbrecherische Anschlag auf Hans-Martin Schleyer und der brutale Mord an seinen vier Begleitern hat unser Volk aufs Neue in Ratlosigkeit und Angst versetzt. Die sich nun fast zwei Wochen hinziehenden Verhandlungen über seine Freilassung und deren Bedingungen führen uns von Stunde zu Stunde unsere Ohnmacht vor Augen. Aus dieser Ohnmacht erwachsen bei den einen Resignation und Lähmung, bei anderen Gefühle des Hasses und der Rache, die Gleiches mit Gleichem vergelten sehen wollen. Als Christen müssen wir dem Ruf nach Rache entgegentreten und der Besonnenheit Raum geben. Unsere erste Aufgabe ist es, die Hände zu falten. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es inständig ist. Darum wollen wir anhalten am Gebet und im Vertrauen auf die Macht Gottes um sein Eingreifen und sein Erbarmen bitten. Überall, wo wir als Christen zusammenkommen, in Gottesdiensten und in kleinen Kreisen, sollten wir die Not unseres Volkes vor Gott bringen. Wir wollen diese schweren Tage verstehen als einen Anruf Gottes an uns alle. Es gilt, über die bedrückenden Ereignisse hinaus im Gebet vor Gott die Frage zu bewegen, was für uns, für unser Volk und für den Teil unserer Jugend, der sich offenbar immer tiefer selbst verliert, dem Leben und dem Frieden dient. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. So wollen wir beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Herr bist gegen Angst, gegen Verzweiflung und gegen den Tod. Du hast das ewige Leben ans Licht gebracht und du willst uns damit beschenken. Herr, wir bitten dich für alle, die heute unter der Macht des Todes leiden. Wir bitten dich besonders für den entführten Hans-Martin Schleyer und seine Angehörigen. Wir bitten dich für die Hinterbliebenen der Opfer des Kölner Mordanschlages. Errette sie aus ihrem Elend und lehre sie hoffen. Herr, wir bitten dich für alle, die berufen sind, gegen die Macht des Verderbens anzukämpfen. Wir bitten dich dabei besonders für alle Polizei- und Sicherheitsbeamten, die ihr Leben für andere einsetzen. Wir bitten dich für die verantwortlichen Politiker, die in schwerwiegenden Entscheidungen stehen. Herr, wir bitten dich für die, die Menschenleben für ihre wirren Ziele opfern, decke ihre Schuld auf und rufe sie zur Umkehr. Und Herr, wir bitten dich für uns alle, dass wir nicht in Ohnmacht und Ratlosigkeit dem Gedanken blinder Vergeltung anheimfallen. Zeige uns, dass du die Übermacht hast, dass wir uns an dich allein halten, der du bleibst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das schenke uns. Amen. Und dann noch Pressemeldungen in den letzten Tagen über die Gestaltung der Trauerfeierlichkeiten für die jüngst ermordeten Polizeibeamten aus Baden-Württemberg haben zu einer erheblichen Verwirrung in der Öffentlichkeit beigetragen. Eine Klarstellung des Kirchengemeinderats liegt an den Türen auf. Wir bitten, diese weiße Zettel mitzunehmen und weiterzugeben.
Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Herr, du hast uns satt gemacht wieder ein ganzes Jahr. Und wir haben oft vergessen, dir zu danken, weil uns das Brot so selbstverständlich geworden ist. Herr, du hast uns gekleidet und Wohnung gegeben ein ganzes Jahr. Und wir haben es immer wieder so gleichgültig genommen, dass es uns besser geht als vielen anderen. Herr, du hast uns arbeiten lassen und wirken bis zu dieser Stunde einen jeden in seinem Lebenskreis. Und wir haben so oft nur unsere Sorge gesehen und nicht, was du uns als Auftrag gabst. Immer noch hältst du deine Hand über dieser alten Welt mit all ihren Gebrechen. Lässt deine Sonne aufgehen über denen, die dich vergessen. Wir danken dir für deine Geduld, unter der wir unsere Jahre haben bis heute. Wir danken dir für deine Güte, von der wir leben jeden Tag. Und wir bitten dich, lass uns über dem Vielen das eine erkennen, das Not ist. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Als Schriftlesung hören wir Worte aus dem 104. Psalm. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie. Er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. Die Sünder sollen ein Ende haben auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit. Wir singen Lied 380, 1 bis 5. Der Text zum heutigen Erntedankfest steht im Johannesevangelium, und zwar im 4. Kapitel, die Verse 31 bis 42. Indes aber ermahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisset. Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Saget ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und sehet in das Feld, denn es ist weiß zur Ernte. Schon empfängt Lohn, der das schneidet, und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der das sät und der das schneidet. Denn hier ist der Spruch wahr: Dieser sät, der andere schneidet. Ich habe euch gesandt zu schneiden, was ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit gekommen. Amen. Von der kühnen Seefahrt des Kolumbus, liebe Gemeinde, wird in einer Legende berichtet, dass es eines Tages zu einem kritischen Augenblick gekommen sei. Die Schiffsmannschaft fing an, mutlos zu werden. Schon Wochen war sie unterwegs, aber es zeigte sich kein Streifen am Horizont. Immer nur Wasser und Wasser, immer nur Himmel und Himmel. Die Stimmung war auf dem Tiefstand, die Hoffnung am Erliegen. Da kam plötzlich unerwartete Hilfe. Unmittelbar vor dem Bug des Schiffes tauchte etwas Grünes aus den salzigen Fluten des Meeres, ein frischer Zweig mit grünen Blättern. Die Matrosen strömten zusammen und wussten, dieser Zweig ist nicht im Meer gewachsen. Dieses Grün kommt von der Küste. Festes Land ist nicht mehr weit. Ihre Gesichter hellten sich auf. Sie waren noch mitten im Meer, aber das Gefühl der Verlassenheit war wie weggeblasen. Sie schwammen noch auf dem Schiff, aber der Kurs war nicht mehr orientierungslos. Sie sahen kein Festland, aber sie waren nicht blind gegenüber dem Ziel, das nun vor ihnen stand. Freude und Dank erfüllte das Schiff. Ob es uns heute Morgen nicht ähnlich ergeht wie diesen Matrosen, liebe Freunde. Die Mutlosigkeit unter uns greift um sich. Ich weiß nicht, wie viele heute Morgen hierher in die Stiftskirche gekommen sind, die sagen, es gibt überhaupt keine Hoffnung mehr für unser Volk und auch nicht für mein Leben. Am Horizont zeigt sich kein Streifen, immer nur Leid und Tränen, immer nur Mord und Totschlag. Die Stimmung unseres Volkes ist auf dem Tiefstand. Da kommt unerwartete Hilfe. Mitten in der Mutlosigkeit unserer Tage, mitten in der Gleichgültigkeit unserer Zeitgenossen, mitten in der Ziellosigkeit unserer Generation, da mittendrin taucht etwas Grünes auf. Ein mit Früchten geschmückter Erntealtar. Wir wissen, dieser Segen ist nicht im Meer unserer Sorgen gewachsen. Dieses Grün stammt von neuen Ufern. Die Rettung ist nicht mehr fern. Sicher, unsere Gesichter dürfen jetzt aufhellen. Wir leben noch mitten in der Welt, aber nicht mehr verlassen. Wir schwimmen noch auf vielen Zeitströmungen, aber nicht mehr orientierungslos. Wir sehen kein Ziel, aber wir sind nicht blind gegenüber dem Ziel aller Dinge. Jesus Christus, der in diesem Kapitel als der Retter bezeichnet wird, lebt. Dank und Freude muss unser Kirchenschiff erfüllen. Und der Dank gegenüber Gott schließt den Dank gegenüber unseren Landwirten mit ein, die trotz widrigsten Umständen, trotz Hagelschlag und Regen die Ernte einholen konnten. Und die Freude an Gott schließt die Freude derer mit ein, die nun gemeinsam bekennen, Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende und seine Treue ist groß. Aber Freude und Dank kann ja nicht alles sein, was uns an diesem Morgen bestimmt. Denken Sie noch einmal an diese Matrosen. Sie sind bestimmt nicht mit ihrem Zweig in die Kajüte gezogen und haben dem Smutsche befohlen, nun die letzten Reserven aufzutischen, um ein fröhliches Seemannsfest zu feiern. Nein, jetzt erst recht hatten sie die Augen aufzumachen, sich um den Kapitän zu scharen und die Arbeit in der Takelage nicht zu vergessen. Das Grün war ihnen nicht Dekoration, sondern Aktion. Erntedankfest ist kein landwirtschaftliches Hauptfest. Erntedanklieder sind keine fröhlichen Herbstlieder. Erntegaben sind keine nette Dekoration. Hier steht etwas von einer Aktion. Hebet eure Augen auf. Bekommt das Wesentliche in den Blick. Sehet auf den Retter, sehet auf die Rettung und sehet auf die Geretteten. Das ist das Erste, was ich in diesem Text lese. Sehet auf den Retter. Die Jünger fixierten nur das Brot, das sie ihm hinschoben. Während einer kurzen Verschnaufpause am Brunnenrand vor der Stadt Sichar waren sie kurz in die Stadt hineingegangen, um etwas Marschverpflegung zu besorgen. Ihre Meister musste nach dem langen und heißen Marsch der Magen knurren. Immer wieder berichtet das Neue Testament davon, dass Jesus hungerte und dürstete. Jesus war kein Postverächter. Er ließ sich bei einer Hochzeitstafel schmecken. Und wir müssen uns nicht wie bei einer Sünde ertappt fühlen, wenn uns das Essen schmeckt. Rabbi, isst, sagten sie, und guten Appetit. Aber Jesus griff nicht zu. Ich habe eine andere Speise, von der ihr nicht wisst, entgegnete er. Die Jünger dachten, jemand anders hätte ihm ein Vesper zugeschnitten. Sie sahen nur ihr Brot. Jesus aber sah eine andere Nahrung. Meine Speise ist die, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel. Die Jünger meinten, dass der Mensch satt werde, wenn er genug zu essen habe. Jesus aber meint, dass wenn der Mensch keine Gemeinschaft mit Gott habe, er hungrig bleibt. Die Jünger sahen nur das Leben in einem biologischen Zusammenhang. Jesus aber sieht den theologischen Zusammenhang. Suchet mich, so werdet ihr leben. Unser Menschsein geht im biologischen und ökonomischen nicht auf. Wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen und deshalb gehört zu unserer Existenz die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch lebt nicht von Kalorien allein. Es braucht Wärmeeinheiten von dem, der gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir tun zwar so, als ob die Gemeinschaft mit Gott etwas Überflüssiges sei. Wir sagen manchmal, dass die Verbindung mit Gott zwar wünschenswert, aber nicht unbedingt erforderlich sei. Der Kontakt mit dem lieben Herrgott sei nicht lebensnotwendig. Aber, liebe Gemeinde, was tun wir eigentlich mit einem Bissen Brot, wenn uns hungert nach Liebe und nach Anerkennung? Wenn wir leer und ausgebrannt sind, was dann mit Brot? Was tun wir mit einem Glas Wasser, wenn uns nach Gerechtigkeit dürstet? Was tun wir an einer überaus gedeckten Tafel, wenn uns unsere Vergangenheit einholt und wir mit einem belasteten Gewissen herumlaufen? Man kann nicht immer aus Speisekammern, man kann nicht immer aus Eisschränken und Kühltruhen leben, man kann es nicht immer, rief Saint-Exupéry. Weil unsere Lebensmittel als Mittel zum Leben nicht genügen. Deshalb ist einer gekommen, der Leben und volles Genüge bringen will und gebracht hat. Macht eure Augen auf. Jesus ist da. Ihm ist unser Vesper ein Anliegen. Sicher, er will, dass wir ein weiteres Jahr zu essen haben. Er kennt unsere Suppentöpfe ganz bestimmt. Aber seine Mission erschöpft sich doch nicht in der Bereitstellung von Nahrungsprodukten. Jesus ist doch kein himmlischer Hoflieferant, der uns täglich mit der gewünschten Menge und zur rechten Zeit versorgt. Jesus ist der Retter, der uns aus der Tiefe eines Leids, aus dem Abgrund unserer Trauer, aus dem Graben unserer Schuld herausretten will, indem er uns in Beziehung wieder zu diesem Gott stellt. Die Frage, wie es mit unserer Beziehung zu diesem Gott steht, ist die Lebensfrage überhaupt. Darum ist es wichtig, dass dieser Herr uns nicht nur für ein weiteres Jahr versorgt, sondern dass er uns unsere Tränen trocknet, dass er unsere Schmerzen lindert und dass er uns unsere Schuld wegnimmt. Macht die Augen auf. Sehet auf den Retter. Und das Zweite, seht auf die Rettung. Die Jünger waren um Brot für Jesus besorgt. Der Hunger ihres Meisters machte ihnen Füße. Leere Mägen waren ihnen nicht gleichgültig und das ist gut so. Jünger Jesus sind um Brot für die Welt besorgt. Der Hunger in der Welt macht ihnen Füße. Leere Mägen sind ihnen nicht gleichgültig. Es regt sie auf, wenn auch in diesem Jahr wieder Weizen mit Steuermitteln einfach denaturiert, das heißt für den menschlichen Verzehr unbrauchbar gemacht worden ist. Sie schütteln die Köpfe darüber, dass auch in diesem Jahr wieder 2 Millionen Doppelzentner Tomaten in der EWG einfach mit dem Löffelbagger untergepflügt worden sind. Sie setzen sich dafür ein, dass man endlich an die Ausbeutung der Meeresnahrung geht, wo man heute weiß, dass ein Hektar Meer genau die gleichen Nährstoffe birgt wie ein Hektar Festland. Der Kampf gegen die Hungersnot ist uns aufgetragen. Aber weil die Hungernden nicht nur Speisung, sondern auch Rettung brauchen. Deshalb braucht es solche, die sich einspannen lassen in Gottes Rettungsaktion. Genauso wie jene Samariterin, die da eben auf dem Brunnenrand während der Verschnaufpause mit Jesus geredet und die nun im Stadttor verschwindet. Sie war alles andere als eine geeignete Missionarin. Stadtbekannt war sie. Verrufen und verschrien diese Frau, die Männer wechselte wie die Kleider. In Schmutz und Schund war sie untergegangen. Aber Jesus zog sie heraus, zeigte ihr eine neue Quelle des Lebens und sagte: Geh hin, rufe deinen Mann. Wir alle haben nicht das notwendige Rüstzeug. Wir alle haben keine Gaben und Geschick. Wir alle sind nicht geschickt für diesen Dienst. Und trotzdem sagt dieser Herr: Gehe hin, rufe deinen Mann, gehe hin, rufe deine Frau, gehe hin, rufe deine Kinder, rufe deine Kollegen und Zimmergenossen, sag's ihnen, hier ist, was sie retten kann. Nur hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Es ist wieder bei der Ernte. Einer allein kann die Ernte nicht einholen. Es braucht andere, auch wenn man modernste Geräte besitzt. Es braucht andere, die mit Hand anlegen und zupacken. Deshalb sagt Jesus zu den Jüngern: Ich habe euch gesandt zu schneiden. Und deshalb sagt Jesus zu uns: Geht hin in alle Welt. Jesus will uns nicht einzeln retten, gleichsam als Privatpersonen. Er weiß doch, dass wir in Gemeinschaften leben, in Häusern, in Wohnblocks, in Ortsteilen. Mit unseren Kindern zusammen, mit unseren Familien, mit unserem ganzen Volk will er uns herausretten. Macht doch eure Augen auf, seht auf die Rettung. Und ist es drittens: Seht auf die Geretteten, auf die, die sich als Erntehelfer für Gottes Ernte bereitstellen. Sie wissen ein Doppeltes. Eines, was wir alle wissen und mitnehmen sollten. Erstens: Jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es Zeit. Wiederum wird der Vorgang in der Landwirtschaft zum Gleichnis für Jesu Aussagen. Es gibt eine Zeit, wo die Mähdrescher Tag und Nacht über die Felder rattern und Streifen um Streifen schneiden. Wenn das Getreide schnittreif ist, dann ist es Zeit und man kann sich nicht Zeit lassen. Früher ernten? Nein, die Ähren sind nicht reif. Später ernten, die Ähren fallen aus. Es gibt eine Zeit, in der geerntet werden muss. Und Jesus sagt: Jetzt ist es Zeit. Wenn eine Ähre reif ist, wenn eine Frau zum Glauben kommt, dann ist das ganze Feld reif, dann sollen alle Menschen zum Glauben kommen. Gott will seine Ernte einbringen. Er will, dass alle Menschen, die ihm begegnen, nicht verloren gehen. Er will Arbeiter in seine Ernte senden. Jetzt ist es Zeit, und wir sagen: Das hat noch Zeit. So sagt der Mann von seinem heranwachsenden Sohn: In religiösen Dingen hat er völlige Freiheit. Mit 21 Jahren soll er selbst entscheiden, was er will. Das hat noch Zeit. So sagt die Braut von ihrer Ehe: Erst nach der Hochzeit wollen wir uns beide entscheiden, ob wir in die Kirche und in welche Kirche wir gehen. Das hat noch Zeit. Und so sagt der Überbeschäftigte vom Gebet: Im Ruhestand finde ich Stunden der Besinnung. Das hat noch Zeit. Und Jesus sagt: Jetzt will ich Gemeinschaft mit dir. Jetzt will ich dir alles schenken. Jetzt ist es Zeit. Und Erntehelfer wissen auch das andere. Jetzt ist es reif. Jetzt ist es reif. Das Feld ist weiß zur Ernte. Eine Saat ist aufgegangen. Ähren sind emporgewachsen. Die Schnitter können an ihre Arbeit gehen. Jetzt ist es reif und wir sagen, Herr, das alles ist faul. Auf unserem Boden ist die Saat von Gewalt und Terror aufgegangen. Unsere Erde ist mit Blut getränkt, die Fäulnis stinkt den Himmel. Herr, jetzt ist doch Krisenzeit. Und Jesus sagt, es ist Erntezeit. Wir fallen ihm ins Wort und zeigen auf die Krisengebiete unserer Erde, auf die Flugplätze, wo Menschen einfach wie die Tiere zusammengehalten werden und ausgetauscht. Wir zeigen auf die vielen Plätze, wo Not herrscht und schreien, Herr, es ist doch Kriegszeit. Und Jesus sagt, es ist Erntezeit. Wir zeigen auf die Gebiete, wo Menschen nicht mehr satt werden und kein täglich Brot mehr haben und schreien, Herr, es ist Hungerzeit, es ist schreckliche Zeit. Und Jesus sagt, es ist Erntezeit. Auch wenn der Acker dieser Welt noch so hoffnungslos aussieht, eine Ernte wächst heran. Ja, wenn der Steinriegel von Samaria Frucht trägt, dann gibt es kein Fleckchen Erde, wo Gottes Ernte nicht heranreift. Macht doch endlich eure Augen auf. Das Feld ist weiß zur Ernte. Sehet die nicht die Verlorenen, sehet die Geretteten. Noch einmal zum Schluss blicken wir auf unseren schön gerichteten und geschmückten Erntealtar. Und im Blick auf diese Früchte müssen wir doch sagen, Gott hat uns viel gegeben. Aber liebe Freunde, im Blick auf den Gekreuzigten darüber, auf den Retter, müssen wir zugeben, Gott will uns alles geben. Wirklich alles, was sie brauchen. Alles. Wir singen vom Lied 232. 232, die Verse 1 und 3 und 6. wir beten. Herr, unser Gott, du Schöpfer und Erhalter des Lebens, wir wenden uns zu dir und danken für alle deine Güte, die du uns in den Früchten der Erde und in den Produkten menschlicher Hände zeigst. Du weißt, wie blind wir oft an dir und deinen Gaben vorübergehen und wie leicht wir vergessen, dass du es bist, der unser Leben erhält und bewahrt. Öffne uns die Augen für deine Liebe. Gib uns deinen Heiligen Geist, damit wir bei dir nicht nur Nahrung für jeden Tag, sondern dich selbst suchen. Herr, verwandle unser Leben durch deine Retterliebe, die am Kreuz deines Sohnes für uns die Versöhnung vollbracht hat. Erleuchte doch alle Christen auf Erden, segne du den Dienst der Mission auf allen Kontinenten und sammle dir überall ein Volk, das dir dient. Herr, erfülle mit Wahrheit und gutem Rat alle, die zu regieren haben und die Verantwortung tragen für schwere Entscheidungen in diesen Tagen. Lenke ihre Gedanken und Taten zum Frieden. Gib allen Menschen die nötige Kraft zu ihrer Arbeit und lass nicht zu, dass einer den anderen verachte. Hilf du unseren Kranken, tröste die Traurigen und geleite die Sterbenden ins ewige Leben. Nimm dich aller Menschen an, nimm dich deiner ganzen Schöpfung an, erneuere sie, dass sie deiner Herrlichkeit voll werde und dein Werk dich ehre ohne Ende. Amen. Wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir beschließen mit Versen vom Lied 227, 1 bis 3, 7 und 8. Wir danken für alle Erntegaben, die uns überreicht worden sind, ganz herzlich. Und wir werden es an die richtige Stelle weitergeben. Das heutige Opfer gehört der Diakonie in Württemberg. Dazu heißt es, viele Menschen kommen in ihrem Leben an einen Punkt, wo sie nicht mehr weiter wissen. Sie brauchen Hilfe. Die diakonischen Bezirksstellen und andere Beratungsstellen der Diakonie stehen hier zur Verfügung. Sie sind zur konkreten Hilfe bereit. Für diese Arbeit ist das heutige Opfer bestimmt. Als Beispiele sei nur genannt, eine Familie, die zusätzlich zur Arbeitslosigkeit plötzlich noch andere bedrängende Nöte bewältigen soll. Eine Frau, die meint, eine unerwartet eingetretene Schwangerschaft nicht verkraften zu können und daher Hilfe braucht. Kindern, deren Eltern die Erziehungsaufgabe nicht übernehmen können, durch eine Pflegefamilie oder Adoptiveltern zu helfen. Helfen Sie durch Ihr Opfer mit, dass Menschen in Nöten durch die Diakonie der Kirche Hilfe und Rat bekommen können. In unserer Kirche sind die 12-Minuten-Gottesdienste von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr, am Freitag um 19 Uhr die Stunde der Kirchenmusik. In unserem Gemeindehaus in der Urbanstraße ist am Montag um 15.30 Uhr Frauenkreis und zur Stunde der Bibel am nächsten Dienstag laden wir wieder ganz herzlich ein. Wir besprechen die Josefsgeschichten aus dem 1. Mosebuch. Nach dem Segen hören wir zum Orgelnachspiel Variationen über das Hauptlied Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit von Paul Kickstadt und Karl Gerung. Nun geht mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.